fände ich, wäre jetzt eben wichtig. Und natürlich ist es eine Meldung wert, wenn so jemand hier in Europa spielt, das ist ganz klar. Aber ja, die Signalwirkung auf die Spieler wäre mir eben wichtig. Dass die Fans es jetzt natürlich feiern, ist ganz klar. Aber es ist halt nicht nur einer, der auf dem Platz steht. Es sind ganz viele andere und ganz viele andere müssen arbeiten, müssen Schicht arbeiten, nehmen dann 2 Stunden einfache Fahrt zum Training auf sich und lieben ihre Leidenschaft. Und das geht da meiner Meinung nach eben sehr unter. Und dadurch, dass sie arbeiten, dass sie so lange fahren, um zu trainieren, macht sie eben nicht besser.
Ehemalige ELF-Spieler schaffen es ins IPP-Programm und es gibt einen 24/7 ELF-kostenlosen Kanal. Da gehen wir gleich darauf ein. Wir sind der Football-Nah-Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Podcast-Berater, Video-Audio-Cutter und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Hello.
Johannes, hallo, grüß dich.
Servus Martin. So, jetzt, wie ist so die Lage? Wir hatten ja nach dem Super Bowl kurz mit Carsten Keller mal eine Folge, oder kurz, das war schon eine ausgiebige Folge. Letzte Woche haben wir keine Folge live aufgenommen. Ja, wie ist die Lage nach der NFL-Saison bei Martin Hanselmann?
Naja, langweilig. Nein, es ist nicht. Ich habe wirklich mir die Zeit genommen, habe auch den Super Bowl nochmal geguckt und schau mir NFL-Spiele immer noch auf dem Game Pass an. Also die vergangenen, die ich halt nicht gesehen habe oder nicht sehen konnte oder die mich interessieren. Ansonsten ist alles ganz normal. Es gibt viele Dinge, auf die ich mich vorbereite. Ganz wichtig ist noch die NSCA Convention im März jetzt dann in München, wo ich auch als Speaker eingeladen bin.
Dann, was heißt das genau? Was
ist das Event? Ist die National Strength and Conditioning Coaches Association. Also es ist eine große Vereinigung aus den USA, wo es also um Trainer geht im Strength and Conditioning Bereich. Das ist so die größte Organisation eigentlich. In den USA, das sind die ganzen College-Coaches, also die Strength and Conditioning Coaches dort. Und die haben begonnen, einen Ableger in Deutschland zu machen. Und dieser Ableger ist eben NSCA Germany, die auch mit Universitäten zusammenarbeiten. Also da geht es um viele sportwissenschaftliche Themen auch. Und dort wird vom 13. bis zum 15. März ist eine große Convention an der TU in München. Das ist jetzt das zweite Mal. Da wird auch der Founder aus USA da sein und viele interessante Trainer eben aus allen Bereichen, die mit dabei sein werden. Speaker sind, viele Gäste, junge Trainer. Das ist eine spannende Geschichte und da bereite ich mich eben auch mit drauf vor oder auch drauf vor für meinen Vortrag, den ich dort mache, über die Impulsvielfalt im Vorbereitungstraining.
Impulsvielfalt? Was bedeutet das genau, Martin? Hast du einen kurzen Preview von deinem Vortrag?
Ja, jetzt auf die Schnelle ist es ganz schwierig. Ne? Ich will den Vortrag ja nicht halten. es geht eigentlich darum, dass ich davon überzeugt bin, es ist so, dass die Impulse, die wir ja auf unseren Körper aussenden oder senden, ein elementarer Faktor ist, um sich zu bewegen und seine Bewegungen zu koordinieren oder eben zu verbessern. Und ich habe im Laufe der Jahre in meinen Vorbereitungseinheiten ganz viele Teile aus der Leichtathletik mit in das typische American Football Vorbereitungstraining eingebunden. Und das muss ich jetzt sagen, mit großem Erfolg. A, sind die Spieler besser geworden und B, das ist der ganz wichtige Grund, als Präventionsphase. Also ich habe, wenn jemand dieses Vorbereitungstraining durchlaufen hat, muss ich sagen, haben wir ganz wenige Verletzungen erhalten. Und das ist jetzt nicht wissenschaftlich basiert, sondern erfahrungsbasiert, führe ich das darauf zurück, dass dieses Training eben aufgrund von der Impulsvielfalt so gesteuert war, dass die Leute einfach sich sehr gut darauf vorbereiten konnten, auf diese Dinge. Und Impuls ist natürlich alles Mögliche, aber wir im American Football haben Impulse aus unterschiedlichsten Dimensionen. Also du wirst von hinten geschubst, du wirst von vorne getackelt, du wirst von der Seite getackelt, du musst blocken, du musst auf die Seite blocken, du musst den Arm schnell nach außen bringen. Also das heißt, Play, das wir haben wir natürlich auch eine Vielfalt von unterschiedlichen Impulsen, die der Körper verarbeiten muss. Und dieses Training, das ich da empfehle, ist eben darauf und basiert auf einer Vielfalt von unterschiedlichsten Impulsen, ob das Frequenzen sind oder ob das Richtungswechsel sind, also Distanzänderungen, Frequenzänderungen, Längenänderungen. All diese Dinge sind da verbunden in diesem Training und das werde ich dort eben vorstellen. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen verständlich
überbringen können. Passt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Thema, hört sich echt interessant an. Und ja, denke auch, dass es halt wichtig ist, ne? Gerade bei der heutigen Reizüberflutung, die wir vielleicht auch haben, ne? Dass man es dann auch schafft, wenn man dann auf dem Spielfeld steht, on point, dann auch ready zu sein, oder?
Genau, das ist im Prinzip ja das Wichtige. Und Reizüberflutung ist da ein ganz gutes Stichwort, denn es ist es ist natürlich kontrolliert, aber es ist natürlich auch eine Reizüberflutung, die man da absichtlich produziert und die dann aber auch hilft, dass der Körper sich auf diese unterschiedlichsten Impulse einstellen kann und lernt, damit umzugehen.
Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Vortrag an, ja.
Spannend, also ist wirklich spannend. Und vor allem, das fand ich auch so interessant dran, ich darf ihn nicht nur vortragen, also das ist eine Stunde Zeit. Und das wird so 20 Minuten theoretischer Vortrag sein. Und dann habe ich dort eine Mannschaft, also von der Daniela Font, die Managerin oder die Chefin des deutschen Ablegers der NSCA, mit denen darf ich das dann praktisch eben schon mal ein Vorteil und vor allem veranschaulicht und hilft natürlich viel besser zu verstehen, was da passiert.
Ja, ich denke, das ist eh irgendwie super wichtig in der heutigen Zeit, wo man sich so viel Wissen aneignet, dass man sagt, hey, und jetzt setzen wir es mal um und hier sammeln wir neue Erfahrungen und ich zeige es euch mal, wie es geht. Also ja, ich hoffe, das wird auch gut angenommen, ja.
Ja. So denke ich schon, ja. Das sind 1600 Zuschauer oder Zuhörer oder sowas, glaube ich, hat die Daniela gesagt. Also es ist eine große Convention und bin mal gespannt.
Ja, da ist einiges los dann, ja. Ja.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, genau. Dann, ja, bevor wir so Richtung ELF, GFL, was in Deutschland und Europa so los ist, ein Ding noch aus USA, was ich mit dir gerne besprechen wollte. Die NFL hat verkündet, dass sie die First-Down-Kette mit dem Hawkeye Virtual Measurement System ersetzen möchten. Schade, Martin, oder? Die Kette war doch immer so genau. Wie siehst du das?
Ja, die Kette war natürlich eine tolle Einrichtung, aber Traditionen verändern sich und neue Methoden werden wieder zu Traditionen. Ja, wir werden es nicht verhindern können, Johannes, dass die Technik immer mehr Einzug hält in den Sport. Wir suchen neue Rekorde, wir suchen bessere Möglichkeiten, den Sport zu messen. Ja. Und wenn es eben dann eine elektronische Überwachung gibt dafür, dann ist es sicherlich die sicherere Methode. Das alles andere ist natürlich menschlich und führt immer zu Diskussionen. Da wird eine Diskussion weggenommen. Auf der anderen Seite ist Sport natürlich Emotion und Diskussion. Das wird da wieder rausgenommen, es wird mehr 0 und 1 propagiert. Da kann man jetzt, auch da kann man wieder für und wieder halten. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme das hin. Finde schade, dass die Kette irgendwann weg ist, weil es sicherlich gerade jetzt ich muss anders anfangen. Diese Methode zeigt uns ja noch einmal ganz deutlich vor Augen, wie weit der American Football in den Staaten von dem weg ist, was wir tun. Wann kann das bei uns eingeführt werden? Ganz einfach, wann, also wie viele Jahre wird das jetzt dauern? Ich denke, die Colleges werden das noch hinkriegen. Da wird es aber auch nicht lange dauern, bis so ein Division 3 College und so weiter, bis sie das alles haben. Vielleicht geht es auch schneller, weiß es nicht. Aber man sieht halt einfach wieder, wie uns die davon galoppieren und wir da überhaupt nicht nachkommen. Einfach nur hechelnd hinterherrennen und der Abstand eigentlich weiter wird. Denn du wirst sehen, da wird es dann Forderungen geben, warum hat die GFL das nicht, warum hat die ELF das nicht. Ich kenne mich jetzt technisch nicht so gut aus, wie schnell das umsetzbar ist und wie leicht das umsetzbar ist. Auf alle Fälle bin ich mir sicher, es ist mit Kosten verbunden.
Ja, das auf jeden Fall. Also, aber ich meine, die ELF hat es auch geschafft, also das Kamerabild eigentlich ähnlich wie in der NFL so hinzubekommen, das was ja auch mit Kosten verbunden ist. Aber ja, ich glaube, dass es in der NFL viel knappere oder knappere Entscheidungen da gibt wie jetzt in der ELF, aber werden wir sehen, ob es da auch irgendwann dann kommt. Ja. Bin erstmal gespannt, wie sie es umsetzen werden, weil ich denke, für die Spieler ist es ja trotzdem noch wichtig, also zumindest die das Ziel quasi zu haben, oder? Also das wird ja weiterhin geben, oder?
Ja, klar, du brauchst das Ziel halt, ne? Die Kette. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Aber du hast ja, also ganz oft sieht man das ja, wenn ein Quarterback läuft oder ein Running Back da rausläuft, dann orientiert er sich an die Kette und versucht, die Kette zu erreichen, weil er das First Down eben erreichen möchte. Ja. Da würden wir jetzt aber wieder spekulieren, weil ich ja nicht weiß, vielleicht lassen sie ja einen stehen. Vielleicht lassen sie ja einen Clip stehen, der vorne steht an der Markierung und dann sieht der Spieler nach wie vor, da muss ich hin. Das ist mein Ziel, das ich erreichen will. Ja. Also das sind Dinge, die wir jetzt, ja, wie schon gesagt, das ist alles weit weg.
Ja, schauen wir, wie sie es umsetzen.
Und genau. Das kriegen sie bestimmt hin, ja.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, und um dann gleich mal den Übergang zwischen deutschen, europäischen Football und der NFL zu schlagen, ich habe vor einer Stunde von der ELF zwei E-Mails bekommen und auf die erste E-Mail gehen wir gleich mal drauf ein, denn es haben drei deutsche ELF-Spieler, haben es ins International Pathway Programm geschafft. Das ist zum einen der Offensive Tackle Leander Wiegand von den Munich Ravens, Panda Bastian Roppelt von der Frankfurt Galaxy und Kicker Lenny Krieg von der Stuttgart Search. Und auch ein italienischer Spieler ist mit dabei, und zwar Jonathan Loria. Den hast du ja bei der Search auch mit begleiten dürfen. Ja.
Den Jonathan hatten wir im Jahr 2, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir den verpflichtet, habe ich den aus Italien geholt. Das war ganz interessant, weil wir einfach eben da keinen hatten, der das einigermaßen konnte. Und der Jonathan, den hatten wir dann verpflichtet, mehr oder weniger als Profi sogar. Da war man dann schon ein bisschen erschrocken, einen Kicker zu holen statt irgendeine andere Position. Wir waren damals wirklich der Meinung, dass uns der Kicker weiterhilft, und Jonathan hat sich eben super entwickelt. War nicht immer glücklich in dieser Zeit. Wir hatten da schon so Punkte, wo wir arbeiten mussten. Er war noch roh, musste man viel arbeiten. Aber er hat es super gelöst, finde ich. Er hat es sehr professionell gelöst und hat seinen Weg gemacht und war jetzt, glaube ich, in Hildesheim zum Schluss.
Genau, bei den Invaders, ja. Darum stand es jetzt nicht in der ELF-Mail mit drinnen, aber du hast es ja auch schon angesprochen gehabt in unserem Vorgespräch. Ja.
Und da freue ich mich für den Jonathan, dass er das geschafft hat, und wünsche ihm da wirklich das Allerbeste. Ein unglaublich ehrgeiziger Kicker, der auch, also Spieler oder Athlet, der ganz viel in seiner Zeit neben dem normalen Training, neben dem normalen Alltag genutzt hat, um immer wieder alleine auf dem Platz zu sein und zu kicken und es auszuprobieren. Und also muss ich sagen, freue ich mich für ihn, und er hat es mit absoluter Sicherheit verdient, dass er da dabei ist. Ne?
Ja, und bin mal gespannt, wie sich da so die Kicker dann durchsetzen. Wenn ich jetzt dran denke, so ein Dominik Eberle, der auch am College Kicker trainiert hat und gelernt hat, hat er auch seine Chance in der NFL, dann war er irgendwie gesundheitlich mal angeschlagen, so mental vielleicht nicht ganz, so hat es auch jetzt nicht geschafft. Bin gespannt, ob es dann jetzt hier europäische Spieler dann schaffen als Kicker.
Also man muss natürlich immer dazu sagen, Kicker sind eigene Menschen, also die sind natürlich anders, also jetzt nicht negativ, sondern sind einfach anders, das ist ja nicht besser oder nicht schlechter. Und da, die sind einfach anders, und mal gucken, ob die die mentale Kurve kriegen, um sich dann auf dieses Profiniveau auch einzuschießen. Ne? Denn da gibt's nicht viele Kicks, die daneben gehen können. Da kannst du nicht sagen, oh, das war jetzt aber heute nichts. Ne? Das ist schon interessant. Und ich find's toll, dass sie es geschafft haben. Ne? Jetzt müssen wir uns natürlich aber auch schon ein bisschen wieder überlegen, warum so viele Special Teamer. Haben sie da weniger in den USA? Oder aber sagt man, mit den anderen, das hat nicht so richtig geklappt, jetzt probieren wir es halt mal mit den Spezialisten. Ne? Das sind so, das sind schon so Sachen, die man da auch werfen müssen. Warum, wenn da mal einer reinkommt, weil er outstanding ist, Eberle, ne? Du hast es vorhin genannt, dann sagt man, hey, das ist einfach, der hat einfach Talent. Aber wenn jetzt da plötzlich drei Leute drin sind, Spezialisten, dann hat es ja schon so ein bisschen Methode. Und bei mir kommt dann immer gleich das Hinterfragen, warum jetzt? Warum suchen sie? Haben sie in den USA nicht genügend eigene Ausgebildete aus den Colleges? Denn auch da, das darf man nicht vergessen, auch da werden die Kicker oft stiefmütterlich behandelt. Ne? Also Miles Delta, du erinnerst dich, der hat eine eigene Firma und bildet Longsnapper aus. Warum geht es? Weil sie Schulen nicht machen. Ja. Also nicht in dem Maße, dass es professionell ist. Und dann muss man sich schon überlegen, was läuft da, warum und warum tun sie das? Oder aber tun sie es, wir haben nichts anderes bis jetzt gefunden, was wirklich uns entsprach. Nehmen wir halt die Spezialisten und dann wäre es so, ja, wäre so eine Alibi-Funktion, dann wird es auch wieder nerven, ne? Dann wäre es auch wieder nichts.
Ja, also ich stelle jetzt auch mal noch eine Theorie in den Raum. Das ist aber jetzt einfach nur mal so ein Impuls. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt über das IPP-Programm nicht so viele Spieler wirklich auf die NFL-Bühne, auf die große Bühne geschafft haben. Na, jetzt, also mit Jakob Johnson, der jetzt sein 7. Jahr jetzt dann NFL hatte. Ja, der, also das ist ja eine von den Ausnahmen, die dann wirklich dauerhaft spielen. Ein paar von anderen Ländern oder aus Australien oder so, die haben es jetzt auch geschafft. Aber jetzt auch Marcel Dabo ist jetzt, hatte seine 3 Jahre jetzt und war beim Practice Squad halt immer. Ist auch super wichtig, ist für Marcel super toll, dass er das so 3 Jahre lang als Profisportler auch leben kann, auch Geld verdient. Und aber so auf die ganz große Bühne, dass sie halt gesehen werden, vielleicht nicht. Und vielleicht hoffen sie sich dem IPP-Programm, vielleicht schaffen es dann Panda und Kicker, um dann die Marke NFL weltweit nochmal ein bisschen zu promoten, sage ich mal.
Ja. Also ja, auch das ist eine Theorie, ne? Das ist eine Theorie, die man sagt. Ne?
Ja. Und mich wundert es auch nicht, dass es ein Offensive Tackle auch geschafft hat. Ich meine, es steht schon länger fest, seit Dezember, dass es Wiegand da geschafft hat, weil so Offensive Tackles sind ja auch immer rar. Ne? Das sagst du ja auch, im College suchen sie die auch. Ja, genau. Da gibt es zu wenig.
Es ist ja nach wie vor, und das sieht man ja auch, wenn man das ja mal betrachtet, dass gerade in den Stipendien sehr viele Offense- und Defense-Line-Spieler eben einen Platz finden, weil auch in den USA wird es eben immer schwieriger, große Leute mit Frame für diese Positionen zu begeistern. Das ist schon auch immer so eine Sache, die darf man auch nicht vergessen, die darf man auch nicht kleinreden, aber das sind die Positionen, die besten Möglichkeiten haben, in den USA im American Football Fuß zu fassen.
Ja, ich meine, Bernhard Reimann aus Österreich, der hat es bei den Colts auch geschafft, Tackle.
Ja, dann der Julius Welschow ist auf seinem Weg, ne, und hat auch da die Stipendien bekommen. Also das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und für jeden, der eine sogenannte Skill-Position nutzt, ich finde immer, dass diese Skill-Position, ich meine, das wird im Football, ist es ein normaler Begriff. Ich scheue mich immer so ein bisschen Skill zu sagen, weil ich der Meinung bin, Linespieler haben auch Skills und zwar sehr viele. Also die sind ja nicht nur groß und kräftig, sondern die haben ja viele athletische Skills, aber man unterteilt es eben so und dann die Skill Positions, die sind halt aber auch schwieriger, weil sie in den USA ausreichend Spieler haben, die von der Highschool ab über College trainiert werden und natürlich viel besser im American Football sind, als dass die Spieler hier zulande sind. Wir dürfen sie jetzt nicht als unmöglich hinstellen, das will ich auch nicht, aber es ist halt ein riesiger Aufwand mehr.
Ja, ja. Ja, schauen wir mal, ob es die dann schaffen. Drücken wir ihnen auf jeden Fall die Daumen. Also ich weiß es von ein paar Spielern, die waren jetzt schon in Florida an der IMG Academy in Brandon. Und ja, jetzt ich weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber es geht dann halt dahin, dass sie dann in Indianapolis, im Lucas Oil Stadium, dass sie für den Scouting Combine fit gemacht werden sollen, um da von den ganzen Teams, von den ganzen General Managern da gesehen werden und schauen wir mal, ob sie sich bis dahin fit halten. Hat ja Marcel Dabo damals auch von seinem Sprung, glaube ich, aus dem Stand nach oben, glaube ich, so beeindruckt, dass er da so hoch springen konnte.
Schau mal, was damals auch beim Broadjump über 3 Meter gesprungen, ich glaube 3,15 waren das. Und das sind schon Dinge, das ist beeindruckend, ne?
Ja. Und jetzt ist er immer noch bei den Colts, ja. Hat es nochmal mindestens in die Offseason geschafft schon mal oder in die Vorbereitung dann, ja. Ja, dann in der zweiten Mail, die ich von der ELF bekommen habe, ELF Fast Channel, die European League of Football erweitert ihr digitales Angebot um einen kostenlosen 24/7-Kanal. Da werden ehemalige Aufzeichnungen von Spielen aus den letzten 4 Jahren gezeigt. Dann gibt's auch Interviews mit sämtlichen Leuten aus der Liga und auch so ELF-Dokumentationen. Ich habe gerade mal reingeschaut, den gibt's auf YouTube unter anderem. Dann auf der Plattform, wie spricht man das aus? Tififi.tv und freelivesports.tv. Kommt es jeweils, ich war mal auf dem YouTube-Kanal, kann ich auch mal verlinken, wenn es euch interessiert. Aktuell, heute am Freitagnachmittag, kommt nochmal das Spiel der Rhein Fire gegen die Vikings, also das ELF-Finale aus Gelsenkirchen. Ja, das kann man ja dann auch so, das magst du ja auch manchmal, du hast den NFL Game Pass dann mal so nebenbei offen, um so in die Stimmung, in die Football-Stimmung zu kommen. Das kann man über einen ELF-Kanal natürlich auch machen für die Coaches, wenn sie sich mal hinsetzen und ihr Playbook vorbereiten oder Training vorbereiten oder auch Spieler, dass sie so ein bisschen in den Football-Vibe kommen. Was sagst du dazu, Martin?
Ja, so sicherlich eine Möglichkeit, um das zu machen. Und ich denke schon, dass das einige Leute nutzen werden, da sich die Spiele nochmal anzusehen.
Ne? Ja, und einfach mal so nebenbei laufen lassen, ja, klar. Bevor man sich irgendeinen anderen Schmann anschaut, was so in der Welt losgeht.
Ja, dann. Ja, der Football-Interessierte tut das. Ne? Also ich tue das ja auch und schaue mir das an und es läuft nebenbei. Und für mich ist es angenehm. Ich finde es eine angenehm zu hören, wenn die NFL so nebenbei läuft.
Ja, genau. Und auch Fabian hat mir einen Link geschickt, und zwar von der Frankfurt Galaxy gibt es eine Doku jetzt. Da ist schon, oder gibt es die Doku in der zweiten Staffel jetzt, Into the End Zone heißt es, Reloaded. Und da spricht unter anderem Thomas Kösling so ein bisschen rückblickend auf die letzte Saison und wo es jetzt auch hingehen wird. Und ja, für alle, die das interessiert, ist gut produziert. Kann man sich gerne mal anschauen. Ich habe es nicht komplett angeschaut, die Folge. Ich habe so ein bisschen reingesneakt, aber so mal als Tipp. Danke dir, Fabian, dass du mir das geschickt hast, schon vor ein paar Tagen, aber hier kommt es mal noch. Und dann haben wir in der ELF so ein bisschen das Thema mit den Stadien. Aus Stuttgart kommt so die Info, dass jetzt das Gazi-Stadion erst im Herbst 2026 voraussichtlich umgebaut werden soll. Also die Waldau, Martin, hast du ja auch gespielt, soll erneuert werden. Es verzögert sich noch ein bisschen. Dann auch Berlin Thunder steht wohl noch nicht fest, wo sie spielen werden. Anscheinend werden sie nicht im Jahn-Sportpark spielen. Und auch eine Nutzung des Olympiaparks wurde zudem eine Absage erteilt. Also Berlin Thunder, großer Umbruch irgendwie. Neue Eigentümer. Björn Werner ist ja mit rausgegangen. Neues Logo. Oder ein Logo optimiert, sagen wir mal so. Ja, da tut sich auch was. Und ja, die Hamburg Sea Devils haben noch veröffentlicht, dass sie wieder im Bremer Weserstadion spielen werden am 31. Mai gegen die Stuttgart Surge. Mal gespannt, was da so passiert. Und auch Quarterback Zach Edwards hat auf Instagram verkündet, dass er vorerst sich von dem Sport verabschiedet. Schade.
Ja.
Frage Quarterback.
Ja, war stark, aber ich denke mal, dass es ähnlich ist wie bei dem Trainer von Paris. Der wird halt jetzt auch seine eigene berufliche Laufbahn mal angehen müssen. Er hat jetzt schon einige Jahre nach seinem College-Abschluss in Europa verbracht und gespielt. Und wenn er im Football bleiben will, also zum Beispiel ins Coaching gehen will oder sonst irgendwas, dann ist halt das der Weg. Ne? Da muss man da schon auch offen und ehrlich drüber sprechen und auch sagen, naja gut, du kriegst keinen NFL-Vertrag, das ist jetzt schön in der ELF oder GFL, aber irgendwann musst du halt deine eigene Sachen auf die Reihe kriegen. Und dann ist es einfach eine ganz normale Angelegenheit, dass dann jemand sagt, du, jetzt gehe ich da zurück und versuche da meine Sachen hinzukriegen. Ne?
Ja.
Also sehe ich jetzt nicht so tragisch an. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz normale Angelegenheit. Und manchmal spielen mir die Leute sogar zu lange in Europa, um sagen zu können, hey, jetzt musst du aber wieder schauen, dass du da drüben deinen Weg machst, deinen beruflichen Weg machst. Denn also ich fand es immer für viele amerikanische Spieler einfach eine tolle Zeit nach dem College noch einmal, dass man sagt, hey, ich habe jetzt meinen Abschluss gemacht und jetzt mache ich mal 1-2 Jahre Europa, andere Kultur, andere Menschen. Das finde ich ganz interessant. Aber dann muss ich irgendwann nochmal meinen Weg finden, denn so eine richtige berufliche Karriere ist es ja nicht, ne? Wenn du sagst, ich bin jetzt mal 6-7 Jahre Quarterback in der ELF oder GFL, aber was ist dann? Was kommt dann? Also außer die kriegen so viel Geld in den Teams, dass sie dann davon ihr Leben lang leben können, ne? Wenn die so einen guten
Vertrag haben, dann mag das sein.
Ich habe jetzt noch keinen gesehen und als ich live dabei war, habe ich noch keinen vergeben in der Größenordnung. Das muss man sagen. Das ist jetzt aber kein Problem, ne?
Ja, vielleicht fließen jetzt andere Gelder in der ELF dann auch. Ja, ist natürlich nur Spekulation alles. Ja. Aber ja, so viel wie in den USA werden sie auf jeden Fall nicht verdienen, in Summe.
Nein.
Ja,
genau.
Ja. Ja, dann habe ich noch zwei Infos auch von zwei Mannschaften. Da war es so ein bisschen ruhiger bisher noch, aber auch jetzt die Helvetic Mercenaries holen den NFL-Star Keelan Cole. Was sagst du dazu, mal den ehemaligen NFL-Spieler zu holen? Der hat bei den Jacksonville Jaguars, New York Jets und Las Vegas Raiders gespielt.
Ja, ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Ja, es ist eine tolle Verpflichtung. Also ich bringe es jetzt mal für mich auf den Punkt. Das ist wirklich meine persönliche Meinung. Damit schaffen wir es natürlich nicht. Also wir nehmen jetzt einen älteren, einen schnell erfahrenen über. Das ist gut für die Fans, das ist gut für die Promotion. Aber am Ende bin ich mir nicht sicher, ob es den Sport verbessern wird auf Dauer. Also sicherlich wird er neue Impulse bringen, wenn er Bock da drauf hat, wenn er sagt, hey, das ist jetzt nochmal richtig, ich gebe nochmal Gas. Ich sehe es nicht richtig. Ich sehe nicht, dass so jemand noch einmal Gas gibt, weil wenn er Gas geben würde oder könnte, dann würde er es sicherlich in der NFL tun. Und jetzt bleibt es halt abzuwarten, jetzt sind wir wieder bei Impulsen, welchen Impuls und welches Signal das eigentlich gibt. Gibt es ein Signal, dass andere Spieler sagen, oh ja, toll, da will ich dabei sein, ich will mit dem arbeiten, ich will von dem lernen. Ist er jemand, der das gerne weitergibt, der sagt, hey, komm zu mir, ich arbeite mit euch, ich mache da extra Trainingseinheiten, ich erkläre euch das. Oder ist er jemand, der einfach seine Zeit hier jetzt genießen will, der sagt, hey, da kann ich noch ein bisschen Football spielen, mach noch ein bisschen ELF und lerne Europa kennen. Das sind jetzt so die Fragen, die sich bei so Top-Leuten dann immer wieder für mich stellen. Ich weiß halt nicht, ob das unser Football ist, den wir promoten mit solchen Meldungen. Ja, das ist jetzt natürlich philosophisch gedacht, ne? Klar.
Ja, aber du denkst halt so auch an die deutschen, europäischen Stars, Footballspieler, genau, die ja auch viel opfern, dass man denen auch ein gewisses Rampenlicht dann.
Ja, die kriegen so halt keine Plattform dadurch, ne? Dann wird die Plattform immer dünner und das sind Statisten, die dann mitspielen und das finde ich sehr schade. Das finde ich unglaublich schade, dass du als nationaler Spieler nur erwähnt wirst, wenn du es ins IPP schaffst oder ans College irgendwann mal.
Ja.
Aber das sind ja auch Leute, und wenn wir jetzt mal von einem normalen Deutschen oder von unserer Sportstruktur ausgehen, dann sind es ja Leute, die mehr oder weniger für Umme ihren Sport, ihre Leidenschaft bis zu ihrem Maximum treiben. Und da finde ich sehr schade, dass da gibt es einfach keine geeignete Plattform, muss ich sagen. Also da sehe ich keine, ne?
Ja, verstehe ich, ja. Ja.
Und das finde ich, wäre jetzt eben wichtig und natürlich ist es eine Meldung wert, wenn so jemand hier in Europa spielt, das ist ganz klar, aber die Signalwirkung auf die Spieler wäre mir eben wichtig. Dass die Fans das jetzt natürlich feiern, ist ganz klar, aber es ist halt nicht nur einer, der auf dem Platz steht. Es sind ganz viele andere und ganz viele andere müssen arbeiten, müssen Schicht arbeiten, nehmen dann 2 Stunden einfache Fahrt zum Training auf sich und lieben ihre Leidenschaft. Und das geht da meiner Meinung nach eben sehr unter. Und dadurch, dass sie arbeiten, dass sie so lange fahren, um zu trainieren, macht sie eben nicht besser.
Ja, verstehe ich, ja.
Und da war ich halt immer jemand, der gesagt hat, hey, lieber statt das große Geld, ich weiß jetzt nicht, was er verdient, ne? Also ich habe keine Ahnung vom Vertrag, aber normalerweise wissen wir, dass solche Leute nicht für 3,50 Euro kommen oder für Umme, dass sie sagen, hey, ich spiele jetzt einfach auf Schloss Norwegen, weil ich habe ja genügend, sondern ich war da immer der Meinung, dass ich lieber dann mal aus der Region Leuten Geld bezahle, dass die ihren Aufwand haben können und hole eben einen College-Spieler, einen frischen College-Spieler aus dem Division 2, Division 3 Programm. Denn da gibt es auch ganz, ganz tolle Athleten und die kommen mal für 2 Jahre für kleineres Geld, leben hier und bringen oft mehr mit. Und wir haben eben Zach Edwards gesehen, dass jemand aus dem Division 3 College aus Duluth, Minnesota, einen Wahnsinns-Impact in dieser Liga haben kann.
Ja. Und dann, keine Ahnung, ELF fährt anscheinend ein bisschen eine andere Strategie da, wie es natürlich, jetzt der Martin machen würde.
Die Fans begeistern, ne? Das ist eine Fanliga, das ist doch ganz klar. Ne? Und da bist du natürlich als Vollblutsportler, dann denkst du, ah Mann, oder Entwickler, ich will jetzt gar nicht Vollblutsportler, sondern ich entwickle, seitdem ich diese Leidenschaft für diesen Sport habe, suche immer nach Möglichkeiten, wie können wir den Sport hier entwickeln. fliege jedes Mal einmal oder mehrmals nach die USA, versuche da Dinge abzuschauen, zu lernen und zu tun und sehe dann aber, dass es hier nicht so wirklich ankommt.
Ja.
Das ist so eher das Problem, das ich sehe. Aber das soll jetzt auch nicht negativ klingen. Ich glaube, die ganze Welt ist so. Ne? Es ist auch in anderen Bereichen, glaube ich, ist es auch so. Also ich will das jetzt gar nicht als was Besonderes machen, aber so bin ich halt und ich werde mich jetzt in meinem Alter nicht mehr ändern, denke ich.
Darfst ja deine Meinung, deine Wahrnehmung hier verkünden, dafür haben wir ja einen Podcast. Ja.
Genau.
Jeder darf sich seine eigene Meinung dann bilden.
Ja.
Ja. Um ein anderes Team, da war es auch sehr ruhig so bisher, zumindest habe ich es nicht so stark wahrgenommen. Die Cologne Centurions, die haben jetzt auch so ihre ersten Verpflichtungen oder auch mehr Verpflichtungen jetzt noch veröffentlicht und auch eine Kooperation zwischen den PSC Bulldogs mit den Cologne Centurions wurde jetzt veröffentlicht. Und da geht es wohl dann auch darum, dass sie die neuen Trainingsstätte von den Bulldogs mitnutzen dürfen, die Centurions. Und für die Centurions war es aber auch wichtig, dass sie sich im Nachwuchsbereich mit engagieren können. Und es soll mit dem Slogan "Gemeinsam stark für American Football in der Region" wurde die Pressemitteilung veröffentlicht. Ja, Martin, was sagst du zu der Kooperation?
Es ist auch wieder, jetzt warten wir mal. Lass mal was rauskommen bei der Kooperation. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt lass uns mal, wir sehen es positiv. Kooperation ist schon immer gut und schauen dann, was am Ende rauskommt. Und dann können wir eine Meinung uns darüber bilden.
Genau, ja. Ja, dann habe ich noch zwei Sachen von der Search. Die sind auch schon ein paar Tage alt, aber ich wollte es trotzdem noch verkünden. Also, dass Riley Hennessy bei der Search als Quarterback nochmal starten wird. Also, bin gespannt, ob sie es diese Saison dann schaffen. Ins Finale.
Sollten
und
sie.
In ihr Finale der Horm, würden sie jetzt in München sagen, die Bayern,
genau,
ne? So, ja. Der Horm, ja. Die, was nicht, die Schwaben dann sagen. Und genau. Und Thomas hat uns auch geschrieben, Louis Geier geht zum CFL-Combine. Das muss doch brutal journalistisch aufgearbeitet werden. Ausrufezeichen. Also, Martin. Louis Geier zum CFL-Combine.
Super. Also das für ihn tolle Leistung, der hat sich das erarbeitet. Louis, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist ein ganz harter Arbeiter, der ist sehr ehrgeizig. Ich freue mich für ihn, dass er die Chance bekommt, dazu zu competen und zu performen. Und ich sehe das jetzt nicht chancenlos. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das chancenlos ist, sondern der Louis hat eine Chance, in der CFL zu starten und zu spielen. Und ich würde mich freuen, wenn er das hinkriegt, wenn er das schafft.
Ja, ich meine, es sind ein bisschen andere Regeln. Stehen ja 12 Mann, glaube ich, auf dem Platz. Und
ja,
das Spielfeld ist ein bisschen anders. Und glaube nur 3.
Größer und länger und breiter.
Anstatt 4, ja.
Ja, länger und breiter. Und du darfst mehr Motion reinbringen. Also für einen Wide Receiver ist es brutal spannend, weil es halt viel mehr Motion ist, viel mehr Action in allem. Also spannend.
Ja. Und du musst halt innerhalb von 3 Spielzügen die Yardlinie erreichen, dann, ja.
Es ist brutal passlastig, ne? Es ist ganz, also relativ wenig Lauf, sondern viel mehr Passspiel. Das finde ich spannend,
ja. Ja, für einen Wide Receiver gut, ja. Ja, und dann, bevor wir richtig GFL auch noch kommen, da habe ich auch noch ein paar News, habe ich noch eine Sprachnachricht von Thomas. Und zwar geht es da um das Thema Jugendfootball. Da willst du ja auch noch was dazu sagen, da wollten wir drauf eingehen. Aber jetzt gehen wir mal zuerst darauf ein.
Hallo Johannes, grüß dich, Thomas hier. Es gibt jetzt wohl auch eine Football-Akademie in Frankfurt mit der Beteiligung von Frankfurt Galaxy und Frankfurt Universe. Wäre ganz cool, vielleicht auch mal dazu die Einschätzung von Experte Martin zu hören. So wie ich das wohl gelesen habe auf deren Webseite, da ist noch nicht viel zu lesen, aber einiges ist schon da. Beschäftigt sich der Verein dann schon mit der Weiterführung und Training von Football-Athleten, sowohl Tackle, Flag, Cheerleading etc. Scheint ein ganz großes Ding zu sein. Martin hat ja ganz gute Connections da auch. Vielleicht kann er was dazu sagen. Weil das ist ja schon einzigartig. Ich meine, es gibt natürlich Rheinfire mit den Firecats als kommerzielles Vereinsteam, wenn man so will. wäre sicherlich spannend, da weitere Symbiosen zu haben, weil ganz ehrlich, ich finde halt, dass immer bemängelt wird, dass die Franchise-Tätigkeit in der ELF halt keinen Nachwuchs produziert. Und diese Genesen sind halt schon, ja, am Ende vielleicht förderlich für Spieler und Athleten, ne? Indem sie halt das beste Training kriegen durch Coaches, die halt die Wertschätzung vielleicht auch aus dem kommerziellen Bereich kriegen, durch Sponsoren etc. Ja, das ist so meine Einstellung dazu. Lasst mal hören.
So, Martin, dann lass mal hören. Wir haben ja die Kooperation mit der German Football Academy. Der hat jetzt kein Cheerleading dabei, aber wäre das auch was für dich, Martin, das noch mit zu integrieren in die Football Academy vom Lutz?
Ja, ist interessant, ja. Na, erstmal vielen Dank, Thomas. Ja, da geht es mir ähnlich wie bei der Kooperation der Centurions und der Bulldogs. Wir können da immer wieder und immer wieder auch drüber diskutieren und ich bin gern bereit, über solche Dinge auch zu diskutieren. Die Frage stellt sich am Ende oder wird sich am Ende stellen, wer hat was davon? Und wir haben oft schon über unsere Vereinsstruktur gesprochen und die Vereinsstruktur ist ehrenamtlich aufgebaut. Und die Frage, die ich als allererstes stelle, ist, ja, es geht um die Athleten, ja, geht es um die Athleten, aber wie verbindest du Leute, die bezahlt werden, mit Leuten, die ehrenamtlich arbeiten? Wie wird es verbunden? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt überall gemacht wird. Die ELF ist aber ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und gewinnorientierte Unternehmen bringen ja wenig ehrenamtliche Sachen mit ein. Das ist ja in der Fußball-Bundesliga ähnlich. Ich glaube auch dort, da läuft es halt über Stolz. Die Leute sind stolz, beim BVB zu arbeiten oder sind stolz, bei Uerdingen zu arbeiten. Aber ich glaube, am Ende sind das alles auch noch Vereine. Wie da die Profisituation ist, die sind, glaube ich, ausgegliedert. Da geht es um ganz, ganz viel Geld. Wir können jetzt immer wieder argumentieren, die ELF ist ein junges Unternehmen. Das braucht noch Zeit zum Wachsen. Auch die Bundesliga hat Zeit gebraucht zum Wachsen. Die Bundesliga kam aber aus einem Sportsystem heraus, aus einer Sportstruktur, die ist nicht irgendwie aufgesetzt worden. Und man sagt, okay, gut, hier, jetzt macht mal. Ich weiß nicht, was sich in der ELF alles jetzt verändert hat, seitdem ich nicht mehr dort bin. Aber das sind schon viele Dinge einfach auch irgendwie gemacht worden, die halt gemacht wurden, weil man immer meinte, das ist ein Verein oder man hilft da oder man tut da was. Wie lange geht es? Wann kommen dann da die ersten Begehrlichkeiten? Und wir wissen, dass das in, ne, man hatte ja jetzt da schon, haben wir auch mal drüber gesprochen, eine erste Vereinigung, die sagte, na, wir wollen also da Kontrolle mithaben in der ELF. FFA, glaube ich, hieß es, oder? Was war das irgendwie so?
Ja, irgendwie.
Hat man jetzt auch nichts mehr gehört davon, ne? Aber wir neigen natürlich da ganz oft dazu, dass wir sagen, wir wollen da mitreden und dann wollen die Ehrenamtler da mitreden. Dann sagen die, ja, Moment mal, das ganze Geld geht in den Betrieb und was ist mit der Jugend? Und also ich habe das alles hinter mir. Das geht doch am Ende nur dann, wenn Profibereich ausreichend Möglichkeiten hat, eine gewisse Wertigkeit an die Entwicklungsabteilung abzugeben. Also der FC Bayern hat bestimmt genügend Geld, um zu sagen, okay, unsere Jugendmannschaft statten wir entsprechend aus. Das sieht halt dann einfach so aus. Ne? Wenn jetzt diese Kids auch wieder alles selber bezahlen müssen und den Trainingsanzug selber und die Ausrüstung und dann hat man ja das Gleiche wieder, wie man es in der GFL gemacht hat. Und ich will jetzt da nichts abreden. Das kann, jede Kooperation ist gut. Erstmal ist es alles positiv. Und dann müssen wir halt sehen, wie ist es gemacht und wer hat da was davon. Die Ehrenamter wollen auch was davon haben. Die machen das nicht einfach nur, sondern die wollen Freude haben. Und Freude im Sport heißt, du musst gewinnen, du musst irgendwie eine Chance haben, irgendwo dabei zu sein. Und das ist schwierig. Und in dem Punkt muss ich sagen, verstehe ich natürlich die Vereine, die sagen, oh, stopp, die ELF nimmt uns die Spieler weg und macht nichts für die Jugend. Denn alles, was sie für die Jugend tun können, ist Geld geben. Also wir müssen uns jetzt mal einfach davon freimachen, ja, unsere Profitrainer, die helfen dann da in der Jugendarbeit. Ja, was heißt helfen? Heißt helfen in der Woche oder ist helfen? Das bringt ja nichts, sondern die Jugend braucht eine entsprechende Systematik, braucht eine Struktur, die muss aufgebaut werden. Diese Jugendstruktur, wenn sie auf Dauer gut sein soll, kann nicht nur über Ehrenamter laufen, wenn sie Spieler für eine Profimannschaft produzieren soll. Das ist meine persönliche Meinung, das geht nicht. Das geht dann, wenn man sagt, ja cool, es ist alles ehrenamtlich bis in die GFL hin, oder aber die Vereine arbeiten intern. Wenn eben eine Mannschaft wie die Schwäbisch Hall Unicorns eine tolle Akademie aufbauen und eine gute Jugendarbeit haben, dann hilft es denen. Wenn aber die eine tolle Jugendarbeit haben und dann kommt jemand und sagt, ja, wir machen da 2 Camps mit den Spielern im Jahr und ansonsten holen wir uns die Spieler und suchen uns die raus, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die sauer sind, weil Ehrenamtler wollen ja was von ihrer Arbeit haben, wenn sie schon kein Geld bekommen.
Naja, ja.
Dann sagen die, Moment mal, die nehmen unsere Spieler weg, will die nichts damit zu tun haben. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert und wenn es keine Ehrenamtler gibt, dann gibt es keine Jugendarbeit in Deutschland. Das ist nicht simpel, weil die Schulen machen es nicht, da gibt es keine Lehrstellen dafür und wenn die Ehrenamtler keine Jugendarbeit machen, dann machen sie es nicht. Dann ist es halt so.
Ja.
Und ja, Punkt um. Und alles andere muss man dann gucken, dann macht mal draus, ne? Dann macht mal, macht Kooperationen und macht es, aber nehmt es ernst dann. Dann muss es ernst genommen werden. Und ernst nehmen heißt Geld in die Hand nehmen. Wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringt, das ist ja alles ein Quatsch zu sagen, ja, wir machen da ein Jugendcamp mit den ehemaligen NFL-Trainer. Mensch, NFL-Trainer, die war schon zu meiner Spielerzeit, der Marty Schottenheimer war schon da und so weiter. Aber einmal Training funktioniert nicht mit einmal im Jahr oder zweimal im Quartal. Mhm. Training ist eine geplante, zielgerichtete und auf Dauer angelegte Planung. Das ist Training.
Ja.
Und alles andere ist nice to have. Ich kämpfe ja da selber bei mir im Bayerischen Verband, wo ich dann sage, Mensch, die Coaches wären bereit, noch viel mehr zu machen. Aber dann auch da, und wir machen schon viel in Bayern. Also ne, ich will da nicht sagen, dass ich unglücklich bin, aber wir würden gerne noch viel mehr machen. Jetzt ein Beispiel, ganz aktuell. Wir planen am 6.4. ein großes Positionscamp, wo wir junge Spieler anschauen wollen, wo wir junge Spieler, also auch 14-, 15-Jährige, die dann erst noch in die Auswahl kommen, um sie, sagt beim Sport ja so immer schön, da gibt es ja dieses Wort, evaluieren zu können.
Okay, das, ja.
Wir evaluieren ja Spieler.
Ja, dann evaluieren wollen wir den, ja.
Dazu brauchst du aber Fakten. Das heißt, die müssen ja auch mal Zeiten haben. Wir brauchen ja irgendwelche objektive Daten. Wir können nicht immer nur alles subjektiv machen. Also planen wir so ein Camp. Jetzt fängst du mal an zu planen, dann kommt vom Verband Martin. Das ist aber meine teuer, wenn du da alle Trainer dabei hast, wenn du das dabei hast. Wie können wir das refinanzieren? Ne? Die Leute schreien immer, der Verband muss. Ja, der muss sich ja auch nach seiner Decke strecken. Ne? Natürlich muss der Trainer mehr wollen, aber irgendwann muss der Trainer auch einmal verstehen, wenn das Geld nicht da ist. Also ich bin ja nur für die Mittelverwendung zuständig.
Ja.
Ich verwende die Mittel, die da sind, aber irgendeiner muss auch mal sagen, wo kommen denn die Mittel her? Also eine Mittelherkunft muss ja auch irgendwie organisiert werden. Und ja, dann muss man halt, und das Geld, wo wird es hin verwendet? Ach Mann, so viel ist da auch nicht da. Und ganz ehrlich, ich bin als Trainer in Bayern schon echt gesegnet, was finanzielle Möglichkeiten anbelangt. Mhm. Wir hatten ein Headcoach-Meeting der Landesverbände, das haben wir einmal im Monat. Und da reden wir drüber. Und wenn ich da Kollegen aus anderen Landesverbänden höre, mit was für Problemen die zu kämpfen haben, mit Eigenfinanzierung und Teufel, da geht's mir in Bayern oder uns in Bayern wirklich sehr gut. Wir werden von unserem Verband gefördert. Man erkennt die Wichtigkeit dieser Auswahl. Aber natürlich könnten wir Coaches jeden Monat eine Maßnahme haben, das würde die Spieler besser machen. Ja, nur das muss ja irgendwann bezahlt werden und irgendeiner muss die Rechnung bezahlen. Und jetzt kommen wir dahin, na klar, kann ich mal den ehemaligen NFL-Trainer mit einladen und dann macht er das auch mal für Umme. Aber wenn ich den dreimal im Monat einlade, dann macht er das nicht mehr für Umme, sondern dann sagt er, jetzt müssen wir irgendwie mal drüber reden, was bringt es denn oder was habe ich denn? Und deswegen bin ich zwischenzeitlich sehr vorsichtig geworden mit solchen Kooperationen, weil sie einfach bestimmte Herausforderungen haben und die muss man erstmal meistern.
Ja.
Boah, das war jetzt ein Monolog.
Jetzt nur ausgeholt, Martin.
Weil es so ein Thema ist, das mich echt ärgert. Wir reden davon, da muss man da und da muss man da, Geld brauchen wir.
Ja.
Es ist ganz einfach alles. Oder ein großer Teil, nicht alles, aber es ist ein großer Teil. Ja.
Ja, Finanzierung ist ja immer ein Thema in allen Bereichen, wenn man hinschaut. Und ja. Okay, ja, dann hoffe ich mal, Thomas, dass wir ein bisschen das beantworten konnten. Und prinzipiell sagst du, ist es gut, wenn was passiert, auch für irgendwie junge Spieler, na, wenn da was gemacht wird.
Ja, es macht die
Ja.
Spiele besser, aber ein Camp
Ja.
im Monat macht die Spiele nicht besser. Nur dann kommt dann
Ja.
irgendeiner, ich sage jetzt mal, ich mache es jetzt mal andersrum.
Ja.
Und das kann man ja übertragen. Wenn du mich einlädst, dann komme ich irgendwann zu einem, jetzt sage ich mal, Viertligisten oder Fünftligisten. Dann fange ich
Ja.
da an, mache ein Camp und die Spieler sind, ah ja, der Martin Hanselmann hat mir das gezeigt und der hat mir den Trick da verraten. Ja, aber da macht er seine Trainer durcheinander. Die Trainer arbeiten jeden Tag. Die haben zweimal in der Woche Zeit, sich darum zu kümmern. Woher sollen die das denn jetzt alles können? Wie soll
Ja.
das denn gehen? Ja, und dann sagst du natürlich als ehrenamtlicher Trainer, ich will den Hanselmann gar nicht mehr sehen, weil der bringt mir meine Spieler durcheinander.
Ja. Ja.
Und
Ja.
er hat den Unrecht. Er hat den
Ja.
Unrecht.
Ja. Letztendlich nicht,
Also,
ne?
es ist ja so eine Situation, wo alle Recht haben. Der Spieler hat ein Recht darauf, alles zu erfahren für das Spiel. Ich habe ein Recht darauf, das weiterzugeben, was ich gelernt habe, an junge Spieler und junge Trainer. Und der Trainer hat das Recht zu sagen, verdammt, nächste Woche kommt der Spieler zu mir und erzählt mir, was man alles machen kann. Wie soll ich mich denn darum kümmern? Ich kann nicht jedes Jahr in die USA fliegen als College. Ich habe nicht den Kontakt, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht das Geld, ich habe, was weiß ich alles. Ich habe eine Frau mit zwei Kindern, ich habe ein Haus abzubezahlen und ich habe einen Job, aber ich mache trotzdem gerne American Football dazu. Also alle drei
Ja.
Personen haben jetzt recht, nur es funktioniert trotzdem nicht.
Ja, verstehe ich. Ja, ich meine, und deswegen habt ihr ja von der German Football Academy auch das Konzept, eben die Spieler dann länger zu begleiten und nicht nur mal so punktuell dann, ja.
Nicht nur punktuell, es gibt schon immer wieder neue Leute, aber wir haben einen ganz, ganz großen Prozentsatz an Leuten, die eben immer wieder kommen. Wenn wir einen Doubleheader in München machen, dann kommen da immer wieder die gleichen oder sehr oft die gleichen Spieler. Wenn wir das in Rodenburg machen, wenn wir die betreuen, dann sind es die gleichen Spieler, denen wir Impulse mitgeben, die sie dann für
Ja,
sich erarbeiten können.
und so funktioniert es dann am Ende auch nur und macht dann auch Sinn, ne? Ja, Martin, wir haben den Punkt auch notiert, Thema Jugendfootball allgemein. Was ist da bei dir gerade so los?
Ja, also Jugendauswahl habe ich ja jetzt vor lauter Auslegung schon erklärt und erzählt, dass
Genau.
wir am 6.4. ein großes Camp machen.
Ja,
Das
ja.
soll auch dafür gemacht werden, dass Trainer vorbeikommen können, da dabei mithelfen sollen, mit integriert werden und somit dann ihre Lizenz für bestimmte Übungsleitereinheiten, Übungsstunden verlängern können. Das ist somit geplant und wir würden das gerne mit den Trainern der Jugendauswahl machen, dass wir da eben so ein Positionscamp organisieren und machen. Das wird am 6.4. in der Sportschule Oberhaching sein. Und da wird die Ausschreibung jetzt dann rausgehen. Die Heike Haselbeck sagte mir, dass wir das nächste Woche, dass die Ausschreibung rausgeht. Und dann kann man sich anmelden, dann ist alles fertig. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute wir da kriegen. Da geht's schon mal los. Die Sportschule Oberhaching kostet pro Person 45 Euro. Sind wir so
Ja,
bei? Sollen wir jetzt noch von der ELF Trainer mitnehmen und sagen, ja, oder von der NFL oder, also ich will jetzt da nicht auf nichts rumhacken, ne? Muss ja auch irgendwie alles erarbeitet werden, ne? Aber
so wie immer, ja.
so wie immer.
Irgendwo muss es herkommen. Und dann war auch ein Head Coach Meeting, Martin.
Ja, auch das habe ich ja.
Okay,
Wir
da.
haben monatliche Head Coach Meeting mit den Landesauswahlen. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es auch sehr kooperativ. Also das ist eine gute Kooperation, dass man eben sagt, dann ist ja in den USA ganz normal, dass die Cheftrainer oder die Trainer sich einfach immer wieder austauschen, dass wir über unsere Probleme erfahren, dass wir zum Beispiel, dass dann die Leute sagen, ja, Mensch, wir müssen mal den AVD fragen, wie läuft es denn jetzt mit dem B-Turnier, wie ist es mit dem A-Turnier, was ist vorgesehen? Dann, dass einfach auch der AVD weiß, wir arbeiten ja mit. Wir sind ja nicht irgendwie gegen die ganze Geschichte, sondern wir arbeiten mit und wir würden gerne da informiert sein und dann muss man mal den Jugendleiter einladen zu so einem Meeting. Das finde ich eben sehr konstruktiv, was da passiert und finde ich sehr schön, dass man das macht und bin übrigens der Meinung, dass es alle Ligen machen sollten. Also sollte jede Liga so
Solche Meetings.
Trainertreffen haben.
Ja, dann werfen wir das hier mal im Podcast rein, schauen mal, welche Menschen sich das anhören und an welchen Verbänden es dann auch ankommt. Und vielleicht schreibt uns ja auch jemand und sagt, ja, da und da in dem Verband gibt es schon sowas, dann können wir da auch mal drüber berichten und erzählen. Genau. Ja, also meldet euch gerne. In den Shownotes findet ihr, wie ihr uns eine Mail schreiben könnt oder per Instagram könnt ihr uns kontaktieren. Genau. Ja, haben wir so noch ein Thema, Martin, was bei dir noch auf der Liste ist? Weil sonst gehen wir noch ein bisschen... Sonst habe ich noch was. Okay. Und zwar, das habe ich jetzt vorhin noch übersehen, da geht es auch nochmal um das Thema ELF. Ich hatte ja letzte Woche dann den zweiten Teil mit den Coach Potatoes veröffentlicht von unserem Joint Venture. Und da ging es auch unter anderem über das Thema mit den Nordic Storm Team in der ELF. Und dann hat Gonzales hat geschrieben, Stockholm und Kopenhagen liegt schon weit weg voneinander, ist nicht nur die Fähre, du musst da schon ein paar Stunden Auto noch fahren. Und Pegil hat noch geschrieben, es geht so in die ähnliche Richtung, dann gehen wir mal drauf ein. In dem Segment, wie viel Football-Zuschauer gibt es in Dänemark, habt ihr ja über die Zuschauerschaft der ELF in dem Jahr 2024 gesprochen, wo es nicht so toll war aufgrund der EM Olympia. Es wurde auch gesprochen, dass die niedrigen Zuschauerzahlen auch bei vielen Teams das Genick gebrochen haben, was auch stimmte. Dass die Zuschauerproblematik für die ELF das endgültige Aus bald sein könnte, halte ich eher für unwahrscheinlich. Jetzt sage ich mal ein Hot Take für American Football in Europa raus. Oder jetzt haue ich mal ein Hot Take raus, was man darüber nachdenken soll. Arena Football als Sommerliga wird in Europa besser funktionieren als traditionelles American Football im Outdoor-Bereich. So, das waren jetzt drei Punkte. Ich hätte gesagt, gehen wir auf das Thema ein mit der Entfernung von Stockholm und Kopenhagen. Ja, kann sein, dass es ein bisschen weiter weg ist. Da haben wir vielleicht so ein bisschen schnell mit den Coach Potatoes da aus der Hüfte geschossen. Also danke für die Info. Ja. Was sagst du zu dem anderen Thema? Mit den Zuschauerzahlen, dass die niedrig waren, während EM und Olympia jetzt nur und nächstes Jahr und auch seinem Hot Take Arena Football als Sommerliga.
Also nachdem die Zuschauerzahlen selbst beim Super Bowl im Fernsehen zurückgegangen sind, laut der Presse,
okay,
habe ich größte Bedenken, dass wir den Peak des Hypes erreicht haben. Das sind meine größten und höchsten Bedenken und das fände ich sehr schade, natürlich, weil ich selber Football begeistert bin. Ganz klar. Was wäre jetzt, ja, für mich der schwierigste Punkt, wenn das der Fall wäre? Und dann aber, und darüber hat man ja auch schon oft gesprochen, es sind ja keine echten Football-Fans. Das ist ja so ein Event-Football-Fan, würde ich mal sagen, die wir hauptsächlich jetzt angesprochen haben über die NFL. Der Event, der geht natürlich auch irgendwann wieder weg, weil irgendwann ist das Event ausgelutscht. Und du kannst ja nicht ständig was Neues dir ausdenken, sondern das Event ist Tailgate-Party, das ist Party vor dem Spiel, das ist Musik, gute Stimmung. Aber irgendwann ist es einfach rum. Du gehst auch, also nur die wenigsten Fans gehen ja auch immer auf das gleiche Rockkonzert von jemandem, von einer Gruppe. Das sind halt die ersten Fans, ne? Du gehst dann auf andere Sachen, weil du was anderes erleben willst. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein echtes Problem. Hätten wir ein echtes Problem. Die ELF, finde ich, das machen sie ganz gut, versucht natürlich, ihre Fans immer wieder abzuholen, immer wieder neu abzuholen. Das hat die GFL leider nie gemacht. Das hat sie nie auf die Reihe gekriegt. Das wäre eine Möglichkeit, jetzt dahin zu gehen, aber da ist es doch wieder das Gleiche. Du kannst die Spieler, wenn du ihnen ein Minimalgehalt gibst, nicht andauernd verpflichten, irgendwie noch eine Autogrammstunde und noch ein Fan-Event und noch was zu machen. Die arbeiten nachmittags und sollen am Abend ins Training und dann sollen sie das noch machen und jenes noch machen. Und da wird's irgendwann schwierig werden. Sicherlich wird jetzt in Hagen erstmal auch der Hype einkommen. Also das wird jetzt erstmal groß werden. Das war auch in Istanbul so, das war auch in der Italien erstmal so, ist dann aber schnell wieder nach unten gegangen. Dänemark war bisher kein Football-Land, das aufgefallen ist. Also das war jetzt nicht. Nein, war es nicht. Früher war es mal England. Auch in Niederlanden mit Amsterdam war mal eine gute Hochburg. In Schweden war mal Football hoch, in Finnland war es mal wirklich hoch, aber das liegt sicherlich daran, dass die sehr viel Kontakt an Colleges haben in die USA, dass dort eben das früher bei denen im Bildungssystem so war, dass man auch in Amerika studiert hat. Das ist jetzt nicht der Fall und jetzt muss man eben ja, das ganz genau beobachten, wie das wird. Ja, ich kann es jetzt sagen, aber meine höchsten Bedenken sind tatsächlich, dass der Hype einen Peak erreicht hat. Und das ist für eine Liga wie die ELF meiner Meinung nach noch zu wenig. Die müssen weiter generieren. Also egal, ob das GFL ist oder ELF, wenn wir es nicht schaffen, dass wir im Schnitt, würde ich sagen, mal zwischen 1.000 und 10.000 Zuschauer in die Stadien kriegen, wenn wir so eine Liga nicht hinkriegen. Mein Traum war immer, also mein echter Traum für die GFL war immer mal so ein Schnitt zwischen 5.000 und 7.000 Leuten oder 5.000 und 5.000 Leuten, wenn eine GFL, eine German Football League, das generiert hätte, dass man Erstligaspiele hat mit 5.000 bis 8.000 Leuten beteiligt. Dann gibt es mal Ausreißer. Wir erinnern uns früher, die Hamburg Blue Devils hatten dann immer über 10.000, die Braunschweig Lions hatten immer über 10.000, 12.000, 13.000 Leute, haben das mit Konzerten verbunden. Also da gab es ja schon alle möglichen Ideen und Konstellationen. Aber der Schnitt, glaube ich, war halt dann einfach weit drunter.
Okay,
ja. Und da weiß ich halt nicht, ob das auf Dauer gelingen wird.
Ja,
soll jetzt nicht pessimistisch sein und ich wünsche dem Sport vor allem alles Gute und wünsche, dass der Sport das weiter machen kann und dass er aufbauen kann. Aber ich versuche es auch realistisch zu betrachten mal.
Also unsere Hörerzahlen gehen nach oben so über die letzten Jahre, aber ja.
Ja, das liegt daran, dass du ein großer Sympathieträger bist, Johannes. Das liegt
daran. Ja, und du natürlich auch, Martin.
Ich auch.
Ohne dein Wissen, dein Know-how, deine Erfahrung würde das Ganze hier nicht funktionieren. Aber ja.
Ja.
Also, ja.
Aber ja, schau mal. Zahlen angehen,
ja. Ja,
was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, da möchte ich jetzt noch mal einhaken, ist die Entfernung. Ich dachte, das ist wirklich nicht so sehr weit.
Die Stockholm
Stadien da aus. Stockholm und Kopenhagen.
Okay, dann werfe ich doch mal noch kurz Google Maps nebenbei an. Weil ich habe es jetzt nicht genau nachrecherchiert. Ich habe jetzt einfach mal die Nachricht noch vorgelesen.
Naja, wir haben es denn recherchiert.
Hey. Wir sind wieder super vorbereitet.
Es ist
ja, genau. naja, also 7 Stunden, Martin. Ja, genau. Also du fährst dann, kannst über die Brücke fahren, die E20 und dann, Stockholm liegt ja dann eher, ja, da geht es dann schon Richtung Finnland an dem Eck da hinten. Da liegt ja, also Stockholm liegt ja eher in
das
Drittel von Schweden dann. Ja.
Da müssen wir doch mal ehrlich sein, Johannes, das machen Hardcore-Fans, ne? Das, wenn 5 Busse voll sind, ist es viel.
Ja. Ja.
Ne, also ja. Wenn man da 5 Busse hochkarrt, dann ist es viel. Und umgekehrt genauso, ne?
Ja. Ja. Ich schaue jetzt gerade mal, wie weit es von Berlin nach München ist, nur mal so als Beispiel, weil das vermute ich, dass dann fast schneller noch ist. Ja, wären 6 Stunden. Ne? Also wäre Berlin, München wäre näher.
Da kommen auch nur die Hartgesottenen mit, ne?
Ja.
Ja, spannend.
Ja.
Spannend.
Spannend, ja. Genau. Dann machen wir da auch mal einen Haken dran an das Thema. Dann haben wir noch ein Thema und zwar die New Yorker Lions verlieren, also jetzt gehen wir mal GFL, die Braunschweig New Yorker Lions verlieren nach der nächsten Saison ihren Namenssponsor New Yorker. Die sind seit 1988 in Partnerschaft mit New Yorker und seit 2011 heißt doch der Club so. Also jetzt dann nach 15 Jahren ziehen sie sich wieder zurück. Laut der Pressemitteilung schreiben wir die Braunschweiger, dass es schon einen klaren Plan gibt, wie es dann nach der nächsten Saison weitergeht, was wird das danach dann veröffentlicht. Ja. Aber ist schon eine Ansage dann, dass die.
Ja, rausgehen. Das ist eine Ansage, aber das war natürlich, glaube ich, mit dem Ableben von dem Chef von New Yorker, dem Herrn Knappe, war das, glaube ich, schon auch so ein bisschen vorbestimmt. Und es wird nicht nur die Lions treffen, es wird noch andere Vereine in Braunschweig treffen, denn die New Yorker, also die Gruppe New Yorker, hat ja an seinem Hauptstandort alle Vereine dort groß unterstützt und hoch und
okay.
unterstützt. Das war ein Anliegen des Inhabers. Der ist jetzt ja letztes Jahr, glaube ich, verstorben. Und naja, auch diese Gruppe wird sich unternehmerisch eben neu ausrichten und neu ordnen müssen. Und dann muss man mit sowas leben. Das ist natürlich immer die Problematik, wenn man abhängig ist von einem Sponsor. Auf der anderen Seite hat es den Lions ja viele Jahre tolle Erfolge gebracht und die hatten tolle Sachen und hatten auch, jetzt kommt es halt drauf, ich weiß es auch nicht, ob sie sich aufgestellt haben oder nicht und wie sie sich aufgestellt haben, aber die hatten natürlich jetzt auch ganz viele Jahre Zeit, sich für diesen Fall vorzubereiten. Also ob das jetzt ein Trainingszentrum ist, aber ich glaube, das haben die jetzt da an der Roten Wiese mit Kunstrasen, Trainingsplätzen, mit Meetingräumen, Büros für die Trainer und so weiter. Das auf alle Fälle. Die Frage ist, ob man dann das teure Stadion noch nehmen kann, ob da New Yorker geholfen hat. Also all diese Dinge wird man sehen, aber ich sehe es jetzt nicht so negativ, denn der Jörg Drässler schafft es in Dresden auch, dass das wirklich eine tolle Events sind und der Verein sich in Dresden etabliert hat. Warum sollte es in Braunschweig dann nicht auch so weitergehen oder in diese Richtung weitergehen?
Ja, schauen wir mal, was dann da passieren wird. Aber ja, natürlich erstmal wieder eine Veränderung dann in Braunschweig.
Ja. Auf alle Fälle, ja.
Ja, dann habe ich noch eine letzte Nachricht und zwar, da geht es schon fast über die österreichische Liga dann, zu den Salzburg Ducks wechselt der Quarterback Ian Gerke, der hat die Schwäbisch Hall Unicorns in GFL Bowl geführt 2023 und war jetzt zuletzt auch Berlin Thunder, hat er da noch gespielt und wechselt jetzt da nach Österreich, ja.
Ja, der Ian macht eine gute Entwicklung und ich muss sagen, ich finde es auch ganz gut, wie er das macht, solange er eben noch studiert, solange er noch in Ausbildung ist, wechselt er einfach mal weiter. Ich bin mir sicher, dass der Ian irgendwann in Schwäbisch Hall wieder enden wird und dort die Tradition fortsetzen kann. Und dann hat er viel gelernt, dann hat er viel Input von außen bekommen. Und das wird den Unicorns helfen, ihren Weg weiterzugehen. Und ich finde es toll von ihm, dass er einfach sagt, ich schaue mich da mal um, ich schaue mich da in der ELF um, ich schaue mich jetzt wieder in der österreichischen Liga um, mal, wie die das machen. Salzburg hat ja momentan ein sehr aufstrebendes Programm mit Leistungszentrum und so weiter. Und das ist toll. So, ja. Ja.
Ja. Gut, ja, ja. Ja. Dann wären wir eigentlich durch für heute soweit. Unsere Gewinnspieler, also die das Gewinnspiel gewonnen haben, haben auch schon die ersten ihren Gewinn bekommen. Also das klappt alles soweit. Und mal schauen, wenn wir mal wieder sowas mal machen können. War jetzt mal spannend, so ein Gewinnspiel da auch mal zu begleiten. Und ja, hast du noch irgendwelche Worte für unsere Hörer für diese Folge?
Ich glaube, ich habe heute schon relativ viel gesagt, oder? Ich habe heute schon wieder mal so ein paar Sachen ausgelassen. Nee, ich freue mich drauf. Du hast mir letzte Woche ja die Statistiken geschickt. Ich freue mich, dass unser Podcast so gut angenommen wird. Ich sage ja immer, dann sagst du, stell dir vor, eine Halle mit 800 Leuten, 600 Leuten, 800 Leuten jede Woche. Ja. Das ist dann schon mal was, wenn man sich dann mal so vorstellt. Ja, jeder hört es im Auto oder beim Spazierenlaufen oder sonst irgendwas, sind die natürlich nicht so greifbar. Aber wenn du die dann nochmal alle zusammen vorstellst und sagst, hey, da sind jetzt so und so viele Leute, die da zuhören, mach das mal, dann finde ich es echt eine spannende Geschichte. Ne? Dann ist es schon, dann ist es toll und ich freue mich, dass unser Podcast so einen Erfolg hat und dass du mich da überhaupt angesprochen hast, denn ich habe jetzt zwischenzeitlich auch wirklich Spaß bei dem Podcast.
Sehr gut, das freut mich, ja. Und zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass die Hörer ja auch immer ein bisschen wechseln. Ne? Also wir hatten am Anfang vielleicht mit der Stuttgart-Search-Saison nochmal andere Hörer wie jetzt und dann erreicht man eigentlich schon verschiedene Leute, die eigentlich unseren Podcast und das Projekt kennen. Also das sind dann weit mehr Leute nochmal. Genau. Gut, dann also vielen Dank euch allen, dass unser Projekt das so gut angenommen wird. Das freut uns dann und motiviert natürlich auch dran zu bleiben. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Hören wir uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was es dann da zu besprechen, zu bereden gibt. Und schickt uns gerne irgendwelche Themen, Fragen, Anregungen. Wie gesagt, per Instagram oder E-Mail könnt ihr uns auch schreiben. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Bis dann.